das Thema Versuchung, Anfechtung. Deshalb dieses Lied. Ich möchte zuerst eine Antwort geben auf die zwei Fragen, die ich gestern im Blick auf dieses Thema anschnitt. Warum gibt es Christen, die scheinbar in Ruhe gelassen werden vom Feind, und warum gibt es Christen, die furchtbar angegriffen werden? Denn diesen Unterschied haben wir auch schon festgestellt im Gespräch untereinander. Ich will es mit einem Bild versuchen klarzumachen. Seit dem Tag meiner Bekehrung lebe ich zu dritt. Einer geht vor, dann komme ich und einer geht nach. Der Jesus hat zu mir gesagt, folge mir nach. Und was geschieht jetzt? Der Jesus geht vor, das haben wir eben gesungen, bahnt Gott seinen Kindern den Weg und wir folgen. Wer geht nach? 1. Petrus 5, 8, der Teufel, wie ein brüllender Löwe und sucht und sucht und sucht, welchen er verschlinge. Der zieht dauernd an meinem Rockzipfel. Also, solange ich Jesus nachfolge, solange wird er mich, der Feind, nicht in Ruhe lassen. Es ist ein gutes Zeichen, wenn du angegriffen wirst. Gestern haben wir Kampf und Sieg gesehen. Es ist kein gutes Zeichen, wenn du nur Kampf hast und keine Siege. Dann stimmt etwas nicht. So auch jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe den Recht. Verstehen wir? Es geht nicht darum, dass wir nur immer Kampf haben, sondern es geht darum, dass der Kampf, den wir haben, immer wieder zum Sieg führen darf durch Jesus. Nun, der Feind, der schafft es bisweilen, dass wir, wenn er zieht hinten, stillstehen und uns umdrehen. Wem drehen wir den Rücken? Jesus. Und jetzt folgen wir dem Feind nach. Glauben Sie, dass er uns jetzt in Ruhe lässt? Jetzt haben wir Frieden von ihm her. Jetzt lässt er uns in Ruhe. Darum habe ich gestern gesagt, es ist gefährlich, wenn du als Kind Gottes vom Feind in Ruhe gelassen wirst. Das ist ganz gefährlich. Denn das ist ein Zeichen, dass du ja ihm nachfolgst. Dann geht der Herr traurig hinterher. Er zieht auch. Ja. Das merken wir dann. Also Sie haben eine ganz einfache Antwort. Je entschiedener wir dem Herrn nachfolgen, desto härter werden die Prüfungen. Desto größer werden die Versuchungen. Je mehr wir mit dem Herrn erfahren, desto mehr kann er uns auf die Probe stellen. Sehen Sie einmal dieses Bild. Wir leben in der sichtbaren Welt, aber wir leben ja gleichzeitig in einer unsichtbaren Welt. Das ist die ganze Engelswelt, die ganze Himmelswelt. Und das ist die ganze Dämonenwelt. Während ich jetzt hier stehe, da habe ich die Dreieinigkeit Gottes, die Engelsfürsten, die ganzen Engel im Himmel, die sind meine Zuschauer. Und ich habe Satan und die ganze Dämonenwelt, die sind auch meine Zuschauer. Und die Frage ist, bin ich jetzt ein Zeugnis zur Ehre meines Herrn? Darauf kommt es an. Die Versuchung, die Prüfung, das ist der Test, den der Herr Jesus über mein Leben gehen lässt, weil er dieser unsichtbaren Himmels- und Dämonenwelt zeigen möchte an meinem Leben, was er durch einen Menschen tun kann. Mit anderen Worten, Versuchungen, Prüfungen sind Bewährungszeiten, in denen die Ehre Gottes in unserem Leben groß werden darf. Wir dürfen Versuchung nicht nur so auf uns persönlich ausgerichtet sehen, sondern wir müssen Versuchung im großen Zusammenhang der Schrift sehen. Ich denke an eine Missionarin, Sie kennen sie, Janita Hallemann. Als sie auf den Philippinen durch diese schwere Operation ging, da habe ich ihr einen Brief geschrieben. Ich sagte, du Anita, der Herr muss dich ganz besonders lieb haben, dass er dir zutraut, dich einem solchen Test auszusetzen. Und wir beten für dich. Wenn der Herr besonderes Vertrauen in uns hat, lässt er besondere Prüfungen für uns zu. Das können Sie nachlesen bei Hiob. Es ist nicht wahr, dass der Feind machen darf, was er will. Er darf nur bis zu der Grenze gehen, die Gott ihm gesetzt hat. Und Sie, das müssen wir einmal sehen. Wir sind so ich-bezogen und wir sind so empfindlich. Und wir meinen immer, wenn uns etwas geschieht, jetzt geht es nur um uns. Es geht doch gar nicht um mich. Es geht doch um Jesus. Glauben Sie, dass der Teufel mich angreifen würde, wenn ich nicht Jesus gehörte? Der würde mich doch gar nicht angreifen. Also meint er im letzten Grunde gar nicht mich, sondern Jesus. Der Teufel ist nicht mein Gegenspieler. Der Teufel ist Gottes Gegenspieler. Und jedes Mal, wenn du dich auf die Seite Gottes stellst, dann forderst du den Zorn des Feindes heraus. Nicht wegen dir. Das haben junge Menschen je und dann erfahren. Da sind Freunde und Kollegen zu ihnen gekommen und haben gesagt, weißt du, im Grunde genommen, das habe ich selber auch einmal gehört von einem Freund, im Grunde genommen bist du ein ganz patenter Kerl, mit dir könnte man gut leben, wenn du bloß nicht Christ wärst. Ja. Du bloß nicht Christ wärst. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und wenn uns das klar ist, dass es in der Versuchung um die Auseinandersetzung Satans mit Gott geht und ich bin jetzt nur das Schlachtfeld, auf dem dieser Kampf stattfindet, dann ist schon eine ganz große Hilfe in unsere Versuchungsstunde hineingegeben. Seht, da verspottet uns jemand, verleumdet uns jemand. Ja, wenn du das persönlich nimmst, wenn du das auf dich bezogen nimmst, dann ärgert dich das, dann reizt dich das, dann fordert dich das heraus. Aber es geht doch gar nicht um dich, es geht um den Kampf Satans mit Gott und dein Herz und mein Herz ist jetzt nur dieses Schlachtfeld, auf dem diese Schlacht geschlagen wird. Und die Frage ist, auf welche Seite stelle ich mich? Du kannst dich jetzt auf die Seite Satans stellen und eingeschnappt sein und ungeduldig werden, ich spreche mit Sonntagmorgen, und zurückschlagen. Dann nimmst du seine Partei ein. Du kannst auf der Seite Jesu stehen und der Sieg gehört dir, weil der Sieg Jesu jetzt dein Sieg ist. Und jeder von uns hat schon erfahren, wie eine Versuchung, eine Schlacht, die der Teufel gerade inszenieren wollte, völlig in sich zusammenbricht, weil nichts mehr zu kämpfen ist. Denn wenn ich mich auf die Seite Jesu stelle, ist der Sieg ja sicher. Dann ist es auch für den Feind nicht mehr interessant. Für den Feind ist es nur interessant, solange er die Hoffnung hat, dass er mich auf seine Seite gewinnen kann. Nur so lange ist es interessant. Der Teufel lässt dich in Ruhe in der einen Sache. Für den einen Moment. Wenn ihm klar ist, jetzt, 9.50 Uhr steht er fest. Wann kommt er wieder? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich 9.55 Uhr. Und dann probiert er es wieder. Was probiert er? Er probiert dich als seinen Verbündeten in dieser Auseinandersetzung mit Gott zu gewinnen. Und der Herr, er stärkt uns, damit wir sein Verbündeter bleiben sollen. Aber die Entscheidung, die triffst immer du und ich. Immer. Wir werden nie gezwungen. Der Feind kann mich nicht zwingen, sein Verbündeter zu werden, wenn ich bei Jesus bin. Gott ist für uns. Wer vermag dann, gegen uns zu sein? Es ist keine Möglichkeit. Und wenn wir an der Pforte der Hölle stehen, es ist keine Möglichkeit für Satan, uns zu bezwingen. Aber es ist auch keine Möglichkeit für Jesus, uns zu bezwingen, wenn wir beim Satan sind und dort bleiben möchten. Dann ist auch er machtlos. Machtlos an dem freien Willen, den er uns gegeben hat. Das ist Versuchung. Das sind die Hintergründe und die wollen wir sehen. Nun, ich hoffe, dass viele von Ihnen sich mit diesem Thema beschäftigt haben, auch in den Texten. Versuchung. Martin Luther übersetzt an einigen Stellen Anfechtung. Das ist kein Unterschied. Versuchung und Anfechtung ist das Gleiche. Ist das gleiche griechische Wort. Ist völlig unerklärlich, warum Martin Luther an einigen Stellen anstatt Versuchung Anfechtung sagt. Und dass das so ist, werde ich Ihnen jetzt schnell beweisen. Schlagen Sie auf Matthäus 26, Vers 41, Matthäus 26, Vers 41 und vergleichen Sie mit Markus 14, Vers 38. Zuerst Matthäus 26, 41. Wollen wir da Schritt für Schritt vorangehen. Matthäus, Kapitel 26, Vers 41. Und jetzt suchen wir genau die gleiche Stelle, genau die gleiche Situation, genau die gleichen griechischen Worte, Markus 14, 38. Markus 14, 38. Merken Sie, wie Martin Luther bei Matthäus den einen Vers mit Anfechtung übersetzt, bei Markus den genau gleichen Vers, in der gleichen Situation, gleicher Zusammenhang mit Versuchung. Nun, etwa 10-mal steht das Wort Anfechtung anstelle von Versuchung. Versuchen Sie also nie, einen Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung herzustellen. Das ist das gleiche Wort. Ja, nun, Sie haben eine andere, revidierte wahrscheinlich, oder sonst eine andere Übersetzung. Was ist Versuchung? Würden Sie bitte aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2. Ich glaube, wenn wir ein Wort verstehen wollen, das in der Bibel gebraucht wird, dann müssen wir die Bibel fragen, was sie darunter versteht. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2. Würde jemand lesen? Was heißt hier und hast versucht? Hast geprüft. Sehen Sie, hier steht das Wort versuchen. Das ganz normale Wort für Versuchung. Du hast versucht. Was ist Versuchung? Versuchung ist Prüfung. Jemand auf seinen Wert hin prüfen. Wenn ich also in Versuchung komme, dann darf mich Satan auf meine Gotteskindschaft hin prüfen, ob ich auch echt bin. Wenn ich in Versuchung komme, wenn Gott Versuchung zulässt, dann lässt er mich prüfen, um vor aller Welt deutlich zu machen, das ist mein Kind. Haben wir das verstanden, was Versuchung jetzt meint? Versuchung ist Prüfung. Prüfung, es soll deutlich werden, was in mir ist. Nun, Versuchung geht dann noch einen Schritt weiter und meint, jemand auf ein Ziel ausgerichtet, von diesem Ziel abzubringen. Ich habe mir vorgesetzt, das passiert zu Hause öfters, wir machen Spaß unter uns in der Familie, da hat der Heinz sich für heute ein Ziel vorgenommen. Heute Abend will ich die und die Arbeit fertig haben. Das ist sein Ziel. Jetzt gehe ich als Papa hin und prüfe ihn. Ich sage zum Beispiel, du Heinz, da habe ich doch heute ein interessantes Buch gefunden. Das ist nämlich ein Leseratte. Ja, was, was? Ja, und dann mache ich das ganz spannend. Und dann beobachte ich ihn. Und dann merke ich, wie sein Herz hin und her gerissen ist. Und dann kann es sein, dass er sagt, also Vati, ich will das Ziel jetzt erreichen und wenn ich fertig bin, dann werde ich das Buch lesen. Aha, ich habe ihn also geprüft. Was habe ich geprüft? Ich habe sein Ziel, nicht seine Lebigkeit. Dann fest, dann lässt er sich so ganz leicht abbringen. Dann sagt er, du hör mal Heinz, jetzt hast du aber bös versagt. Das hätte ich nun doch nicht gedacht von dir. Nicht? Ich mache dann eine ganz kleine Sache, riesengroß. Und sagt, hör mal, du hast doch hoch und heilig gesagt, heute Abend habe ich das und das erledigt. Und was ist jetzt mit diesem Ziel? Wie einfach ist es, dich vom Ziel ab. Wenn so lautstark ein Ziel verkünden, dann wollen wir auch den Preis bezahlen, den es kostet, dieses Ziel zu erreichen. Verstehen Sie jetzt, was Versuchung ist? Versuchung ist, klar zu machen, wer wir sind. Die Versuchung soll deutlich machen, welchen Wert wir haben. Und die Versuchung soll klar machen, wie zielstrebig wir sind. Ob wir uns so schnell vom Ziel abbringen lassen. Das ist Versuchung. Nun, wenn wir vorhin von der Zielstrebigkeit gesprochen haben, dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt interessante Dinge aus der Schrift feststellen, was da alles geschehen kann. Aber nun zurück zu Ihnen und zu Ihrem Text. Haben Sie in irgendeinem der Texte etwas für Sie Wertvolles, Wichtiges, Neues entdeckt, von dem Sie einfach noch erfüllt sind und Sie möchten das weitersagen an dieser Stelle? Dann möchte ich die Gelegenheit geben. Nur wenn da etwas ist, wir wollen nicht uns quälen, ich habe genügend vorbereitet für die Stunde, aber ich will nicht eine Aufgabe geben und Ihnen dann keine Gelegenheit, über diese Aufgabe auch das weiterzugeben, was Sie bewegt hat. Eine ganz interessante Geschichte, steht ja nicht in der Bibel, was ich jetzt sage, aber kann mir das lebhaft vorstellen. Die Eva ist ja nicht das erste Mal an diesem Baum vorbeigegangen. Sie wusste, ich darf nicht essen. Aber es hätte sie wahrscheinlich schon lange gern gemacht. Mal anfassen. Und diese Gedanken haben schon in ihrem Herzen geschlummert. Und deshalb fügt sie nun, projiziert aus ihrem Herzen das hinzu. Das hat ihr Gott gar nicht gesagt. Nicht? Sünde hat immer eine lange Geschichte, einen langen Anlauf. Das kommt nicht so schreckplötzlich über uns. Ja. Alle, die die Jakobusstelle gelesen haben, haben sie dort die Schritte entdeckt? Das sind genau diese Schritte. Naja, wir kommen noch drauf. Etwas ganz Interessantes, was ich noch hinzufügen möchte. Der Teufel wird nun in der Schrift der Versucher genannt. Das heißt also, Gott wird nie der Versucher genannt. Gott versucht uns nicht zum Bösen hin, sagt die Schrift. Nein, nie. Aber Gott lässt uns versuchen durch den Versucher. Der Versucher hat von Gott her die Erlaubnis, uns im Schmelzofen zu schmelzen und zu prüfen, ob wir auch echt sind. Der Versucher darf uns, wenn wir auf unserem Lebensweg uns befinden, anfechten, angreifen, versuchen, um uns vom Ziel abzubringen. Wie erlebe ich nun Versuchung? Wie kommt nun die Versuchung im Alltag so auf mich zu? Nun, alles, was sich in meinem Leben in der Nachfolge Jesu querstellt, ist eine Versuchung. Da gibt es negative Dinge, da gibt es Dinge, die uns nicht gefallen. Krankheit, Unglück, Nöte, Leid, Zweifel, Beleidigungen, Verleumdungen. Kennen wir jene Tage, in denen wir am Morgen in der stillen Zeit unser Ziel so klar gesehen haben und gesagt, Herr Jesus, ich will dir heute treu sein. Und dann dauert es vielleicht gar nicht lange und dann stellt sich uns etwas quer. Und wenn es bloß der Milchpott ist, der überkocht. Und Sie haben gerade gestern den Herd frisch geputzt. Kennen Sie das? Wie dann die Ungeduld, wie man dann aus der Haut fahren kann. Mensch, was ist das für eine Kleinigkeit? Ist doch gar niemand, was passiert. Da fährt der Papa zur Arbeit, ist ein bisschen spät dran. Und dann fährt da so ein oller Sonntagsfahrer, so nicht mit 30, 35 vorweg, tuckert so vor einem her. Und ich gucke schon auf die Uhr. Mensch, was habe ich heute Morgen noch gesagt? Herr Jesus, ich will dir heute nachfolgen. Ja? Und jetzt stellt sich da mir so was quer. Haben Sie mal gemerkt, wie man dann in 5 Minuten aus der Haut fahren kann? Tja. Ich habe ja nicht Sie gefragt, ich habe bloß in mein eigenes Herz hineingeschaut. Ich kenne das. Der Teufel hat 2 Wege, uns von diesem Ziel abzubringen. Einmal, indem er uns negative Versuchungen in den Weg stellt. Versuchungen, die uns gar nicht gefallen. Aber er hat auch andere Wege. Er versucht uns auch mit positiven Dingen, die er so dazwischen bringt. Das habe ich gerade geschildert, das mache ich ab und zu mit meinem Heinz. Wenn er sich so ein Ziel gesteckt hat, dann mache ich ihm ein Angebot, um zu prüfen, wie zielstrebig der Junge in seinem Herzen ist. Und denken wir einmal, was der Teufel uns da an positiven Versuchungen anbietet. Paulus schreibt an Timotheus, die da reich werden wollen. Ja? Da gaukelt uns der Teufel Reichtum vor. Wir haben unser Ziel. Ich denke an den Jungen, den der Herr berufen hatte in die Bibelschule. Metzgermeister. Sein Chef kinderlos. Kommt auf ihn zu und sagt, Jürgen, meine Frau und ich haben beschlossen, dir, weil du so tüchtig bist, unser ganzes Geschäft zu schenken. Wenn du bloß nicht in die Bibelschule gehst. Aha. Und er sagt, Gott hat mich gerufen, Geschäft ade. Das ist eine Versuchung. Kennen Sie die Fabel Jotams in Richter 9? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist eine Fabel. Da suchen die Bäume einen König. Da kommen sie zum Weinstock und sagen, sei du unser König. Dann sagt der Weinstock, soll ich meinen Wein, meine Trauben lassen, um euer König zu sein? Kommt nicht in Frage. Dann gehen sie zum Feigenbaum. Du Feigenbaum, sei du unser König. Können Sie nachlesen in Richter Kapitel 9. Das ist eine lange Fabel, hochinteressant. Der Feigenbaum sagt, soll ich meine Feigen lassen, meine Süßigkeit, um euer König zu sein. Ich habe ein anderes Ziel. Ihr bringt mich nicht ab von meinem Ziel durch euer Angebot. Dann gehen sie zum Ölbaum. Soll ich mein Öl lassen? Nein, kommt nicht in Frage. Dann gehen sie zum Dornbusch. Dann sage ich, euer König, aber sicher, mache ich gerne. Wehe euch, wenn ihr nicht mir untertan seid, dann werde ich euch stechen. Der hatte nichts zu lassen. Da sind die Kinder Israel. Das Reich ist geteilt. Salomo ist tot. Sein Sohn hat nur noch 2 Stämme im Süden, herrscht in Jerusalem. Und der Jerobeam über die 10 Stämme im Norden. Dann lässt er 2 goldene Kälber aufstellen, eines ganz im Norden und eines im Süden seines Landes, und sagt zu dem Volk Israel, hör mal, es ist euch zu viel, zu den Festen immer nach Jerusalem zu gehen. Bleibt doch hier, ist doch viel bequemer. Was wollt ihr so viel Umstände machen? Die einzige Stätte, an der Gott sich offenbart, in der Zeit, ist Jerusalem. Die einzige Stätte. Und so schafft der Teufel es, 10 Stämme für sich abzuzweigen, indem er ihnen sagt, es ist doch zu viel. Was wollt ihr so viel Aufwand machen, so fanatisch sein? Schlaf doch noch ein halbes Stündchen, kommst noch immer recht in den Tag hinein. Und was geschieht in diesem halben Stündchen? Der Teufel klaut uns die stille Zeit. Hast du dann gemerkt, wie dann an jenem Tag aus irgendeinem unerfindlichen Grund sowieso alles ganz anders läuft? Du hast dir das so schön zurechtgelegt, dann mache ich Stille, 8 bis 9 oder 9 bis 10 oder wann immer dein Programm ist. Und ausgerechnet in jener Zeit, vielleicht kommt irgendjemand zu Besuch, vielleicht musst du schnell weg, es passiert dir in der Küche irgendetwas und du kommst nicht mehr dazu. Und der Teufel hat das wunderbar geklaut. Ach, noch ein halbes Stündchen schlafen. Was ist das für ein Angebot, wenn wir gerne im Bett liegen, nicht? Erleichterungen. Versuchung, noch einmal, was macht Versuchung? Versuchung prüft unseren Wert. Und es soll vor aller Welt, Sichtbaren und Unsichtbaren, haben wir gesagt, deutlich werden, welchen Wert wir haben, welchen Wert mein Leben hat. Das hast du auch schon gesagt, gar nicht nur im Geistlichen. Du hast schon gesagt zu Menschen, wenn sie in Krankheitsnot gekommen sind, ja siehst du, jetzt wird eben mal deutlich, was so alles in dir drin ist. Genau das geschieht. Oder Versuchung, jene andere Bedeutung, uns vom Ziel, das wir uns gesteckt haben, abzubringen. Und wenn sie die 2 Bedeutungen haben, dann wissen sie, was Versuchung ist. Wie erfahre ich Versuchung? Alles, was sich mir querstellt, alles, was sich mir anbietet, kann zur Versuchung werden. Und der Teufel ist schlau, der Teufel ist listig. Der hat genau studiert, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere Wünsche sind, und der gaukelt die uns dann vor. Was will die Versuchung? Was will die Versuchung? Wir haben gesagt, die Versuchung will, wenn der Teufel mich versucht, dann will er mich auf seine Seite, er will mich zu seinem Verbündeten gegen Gott machen. Mit anderen Worten, ich soll nicht mehr die Hilfe des Herrn in Anspruch nehmen, sondern zur Selbsthilfe greifen. Wenn ich dann versuche, mein Leben zu meistern, dann brauche ich ja den Herrn nicht mehr. Aus diesen Steinen Brot? Ist er Gottes Sohn? Ja, aber er will nicht eigenständig handeln, sondern er will nur in der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater handeln. Und darum sagt der Herr, es steht geschrieben, er bezieht sich auf seinen himmlischen Vater. Bist du Gottes Sohn, dann steig herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Bis zur letzten Stunde war diese Versuchung da. Was wollte der Teufel? Er wollte den Menschen Jesus aus der Gemeinschaft, aus dem Verbündetsein mit Gott herausholen und auf seine Seite ziehen. Und da geht er in seiner Frechheit so weit, dass er sagt, fall doch vor mir nieder, bete mich an, dann kriegst du die ganze Welt, denn sie gehört mir. Merkst du, was Versuchung will? Versuchung will dich von Gott wegziehen und zur Selbsthilfe bringen. Damit beleidige ich Gott. Weil ich damit ja sage, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, das muss ich ja selber machen. Was geschieht in der Vollendung der Versuchung? Wenn der Teufel es geschafft hat, mich auf seine Seite zu ziehen, dann bin ich plötzlich als Kind Gottes ein Feind Gottes, ein Gegner Gottes geworden. Ich bin ein Überläufer. Weil ich zur Selbsthilfe gegriffen habe, weil ich dem Versucher nachgegeben habe, bin ich jetzt auf seiner Seite und damit automatisch ein Feind Gottes. Das ist die biblische Schau über den Ablauf von Versuchung. Was ist der erste Schritt? Nun, der erste Schritt, vom Ziel wegzubringen. Der zweite Schritt, zur Selbsthilfe aufzustacheln. Der dritte Schritt, Feindschaft gegen Gott. Feindschaft gegen Gott. Jetzt hat der Teufel es geschafft. Noch einmal, wer sowieso auf seiner Seite steht, den wird er gar nicht versuchen. Der hat Ruhe. Kannst du jetzt sehen, je entschiedener du die Seite Gottes vertreten willst, desto entschiedener wird der Feind dich angreifen. Je entschiedener du auf der Seite des Herrn stehst und nur mit ihm rechnest, desto mehr wird der Feind dir Angebote machen. Er weiß schon, mit was er dich kriegen kann. Ob sich jetzt etwas Negatives in deinen Weg stellen muss, ob er dir Knüppel zwischen die Beine schmeißen muss oder ob er dir ein verlockendes Angebot machen soll. Wie begegne ich der Versuchung? Schlagen wir auf Jakobus 1, Vers 2. Jakobus 1, Vers 2. Würde jemand lesen? Was? Ein schwieriger Vers. Ich soll mich freuen, wenn ich in mancherlei Anfechtung falle? Ich soll mich freuen, wenn ich versucht werde? Was hat Bruder Bayer zu Beginn der Stunde gelesen? Lesen Sie doch dazu noch einmal 1. Petrus, Kapitel 1, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6. Bitte. Aha, Widerspruch in der Bibel. Ja, natürlich. Wenn Sie Deutsch verstehen, dann ist das ein Widerspruch. Petrus sagt, wir sind traurig in der Anfechtung und der Jakobusbrief sagt, es soll uns freuen in der Anfechtung. Was will Jakobus uns sagen? Schauen wir den Kontext an, den Zusammenhang. Was will Jakobus uns sagen? Warum kann er sagen, freut euch? Aha, der Jakobus will sagen, freu dich doch, wenn du angefochten wirst. Das ist ein Beweis, dass du dem Teufel was bedeutest. Wenn er dich in Ruhe lässt, dann ist das schlimm für dich. Freu dich doch, wenn du angegriffen wirst, das ist ein Zeichen, dass du auf der Seite Jesus stehst. Warum sagt der Petrusbrief, wir sind traurig in der Anfechtung? Ja, wem schmeckt denn die Stunde der Prüfung? Ja? Wem schmeckt es denn, im Schmelzofen zu sein? Da sagt selbst unser Herr, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Oh ja. In der Versuchung, in der Prüfung drin zu sein, das ist nicht Freude. Aber die Tatsache, dass ich geprüft werde, das ist Freude, weil es mir ein Beweis ist, auf welcher Seite ich stehe. Ich werde nur geprüft, nur versucht, wenn ich bei Jesus bin. Wenn ich schon beim Teufel bin, dann braucht er mich ja nicht mehr zu versuchen. Dann braucht er mich ja nicht mehr vom Ziel abzubringen. Wäre schön dumm, wenn er mich noch gar versuchen würde, auf die Seite Jesu zu gehen. Verstehen wir diesen Unterschied? So darf ich gleichzeitig in meinem Gebet sagen, Herr Jesus, ich freue mich, dass ich jetzt so angegriffen werde. Das ist mir ein gutes Zeichen. Und im nächsten Satz darf ich sagen, Herr Jesus, es schmerzt mich ganz tief, was ich jetzt erlebe. Verstehen wir diese Sprache? Das ist kein Widerspruch, sondern die Freude über die Anfechtung ist der Beweis, dass ich auf der Seite Gottes stehe, dass ich dem Teufel was wert bin, dass er mich angreift. Und die Traurigkeit ist über das, was jetzt in mir vor sich geht oder um mich her vor sich geht. So kann auf der einen Seite die Träne über meine Wangen rollen und auf der anderen Seite in meinem Herzen Freude sein. Das ist kein Widerspruch. Das versteht nur das Gotteskind. Ein Weltmensch wird das nie verstehen. Versuchung. Gott hat uns Versuchung verordnet. Mit anderen Worten. Wie begegnen wir der Versuchung? Wir erwarten sie. Haben Sie schon gemerkt? Ich will mal mit den Autofahrern sprechen. Hast du mit deinem sechsten Sinn schon mal irgendwo gemerkt, da war ein Haus und eine Mauer und du hast schon ein Tor gesehen und fuhrst so schön mit dem Gaspedal und dann hast du gedacht, na, ich will mal auf die Bremse gehen. Du hast noch nicht gebremst, aber hast mal deinen Fuß draufgelegt. Was hast du dir vorgestellt? Das könnte ja sein, dass ein Ball rausfliegt und ein Kind hinterher. Gestern Abend ist ein 9-jähriges Kind hier in der Nachbarschaft totgefahren worden. Haben gespielt auf dem Hof, ist aus der Mauer hervorgerannt, 1,20 Meter hohe Mauer, totgefahren worden von einem Auto. Ja. Wenn du unerwartet angegriffen wirst, dann werden wir sehr oft überrascht. Wenn wir erwartet angegriffen werden, dann ist alles viel leichter. Ich habe es ja erwartet. Und sieh mal, die Lehre der Schrift ist so klar, dass wir versucht werden müssen. Wenn du hier gesegnet wirst und du gehst durch die Türe, dann musst du hinter der Türe, ich spreche mit dem Bild, dann musst du hinter der Türe den Teufel erwarten, der dich jetzt versuchen wird. Der jetzt prüfen wird, ob das, was du in der Gemeinschaft mit dem Herrn heute Morgen empfangen hast, auch echt ist, ob das dir gehört, ob dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, noch dein Ziel ist. Ich erwarte die Versuchung. Der Jakobusbrief sagt, freut euch doch, wenn die Versuchung kommt. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, dass Gott dich wertachtet, dass Gott ein Vertrauen in dich gesetzt hat, dass du jetzt geprüft werden darfst. Wir haben das letzte Woche im zweiten Buch Mose gesehen. Der Segen des Roten Meeres und dann die Prüfung in der Wüste. Die Segnung mit Wasserbrunnen, erneute Prüfung in der Wüste. Gott wechselt ab, Tag und Nacht wechseln ab, Sonnenschein und Regen wechseln ab. Beides ist notwendig. Und genau so ist es in unserem Leben, von der Stätte des Segens zu der Stätte der Prüfung. Also ich erwarte es. Das ist ganz realistisch. Wenn du eine gesegnete Stille hast am Morgen, erwarte, dass jetzt der Teufel schon lange seine Waffenschmiede glühend hat und Waffen gegen dich vorbereitet. Weil du besonders gesegnet worden bist, wird der Teufel dich besonders angreifen. Du kannst damit rechnen, wenn du von der Freizeit nach Hause kommst. Nicht traurig sein, nicht pessimistisch, ach, was wird alles über mich kommen. Der Jakobusbrief sagt, freu dich. Freu dich über die Tatsache der Versuchung. Zweitens, wie begegne ich der Versuchung? Hebräer Kapitel 2, Vers 18. Hebräer 2, Vers 18.
Dem Frohen erlitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden.
Also, ich vertraue dem Herrn, der ja schließlich die gleichen Versuchungen auch erlebte. Mein Herr ist durch die gleichen Versuchungen gegangen. Hast du das schon festgestellt? Die schlimmste Prüfung, oder die Prüfung wird umso schlimmer, je mehr du überzeugt bist, dass das, was du jetzt erlebst, nur du erlebst. Kein anderer wird dich verstehen. Kennst du diesen Jammer in deinem Herzen? Dann machst du dir deine Prüfung noch viel, viel schwerer. Es ist möglich, dass dich ein Mensch hier auf Erden nicht verstehen kann. Es ist möglich. Aber dann hast du noch immer einen Herrn, von dem es in Kapitel 4, Vers 15 heißt, der versucht ist, allenthalben gleich wie wir. Allenthalben gleich wie wir. Ich habe also einen Herrn, der mich versteht. Nehmen Sie Lukas Kapitel 22, Vers 31. Lukas 22, Vers 31. Weiter. Ich aha, merken Sie, der Teufel hat euer begehrt, euch zu versuchen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie begegne ich der Versuchung? Ich erwarte sie, aber ich vertraue dem Herrn und seiner Hilfe. 1. Korinther 10, 13, er lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen. Er weiß ganz genau, die Dosierung, die nimmt er vor. Das Rezept hat er ausgeschrieben. Er sagt genau die Grenze, bei dir ist sie da, bei mir ist sie da. Bei jedem ist sie an einem anderen Ort. Aber der Herr kennt uns. Und seine Hilfe steht uns zur Verfügung. Und zum Schluss, wie ist der Herr Jesus der Versuchung begegnet? Nehmet das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Der Teufel kommt zu dir und sagt, hör mal, das bildest du dir alles ein. Es steht geschrieben. Darüber haben wir schon gesprochen. Kein Schiff wirft den Anker in den eigenen Schiffsbauch. Ein Schiff geht vor Anker, indem es den Anker außerhalb von sich in den Grund wirft. Unser Grund ist das Wort Gottes. Ich habe Gottes Wort. Es steht geschrieben. Und noch Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Wie können wir Sieg haben? Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Aha, da haben wir Hilfen. Was ist die erste Hilfe? Das Blut Jesu Christi. Warum ist das Blut Jesu Christi eine Siegeshilfe? Ja, und jetzt im Blick auf den Feind. Sie haben ihn überwunden. Da, wo der Herr sein Blut vergossen hat, am Kreuz auf Golgatha, da hat er den Feind besiegt. Dort ist er besiegt und dort melden wir uns für unseren Sieg. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod des Lammes Blut und unser Zeugnis, unser Dienst für den Herrn. Seht, Dienst für Jesus ist die beste Hilfe in der Versuchung. Ein Zeugnis an andere weitergegeben ist die beste Hilfe in der Stunde der Versuchung, weil ich ja durch dieses Zeugnis der Welt bekannt gebe, ich stehe auf der Seite Jesu. Und sehr oft reißen wir Brücken ab, die zur Welt hinführen, indem wir der Welt ein Zeugnis sagen. Ich möchte schließen. Versuchungen gehen nicht immer so glatt, wie wir das jetzt hier darstellen. Du und ich wissen, wie viele Male wir uns umdrehen und dem Feind Gehör schenken und nachfolgen. Schlagen Sie bitte auf 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Ich lese Vers 1 und 2. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Warum haben wir diese Stunde gehabt über das wichtige Thema der Versuchung? Damit wir nicht sündigen. Mit anderen Worten, unsere Verkündigung, unser Bibelstudium, damit wir nicht sündigen. Wir wollen uns vorbereiten auf den Kampf, der auf jedes von uns zukommt. Und jetzt kommt ein großartiger Satz, weil unser Herr uns versteht. Das ist keine Entschuldigung, das ist keine Ermutigung zum leichtfertigen Leben, sondern das ist ein Abholen, da wo wir oft in der Wirklichkeit sind. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Jesum Christum, der gerecht ist. Derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden. Darüber haben wir schon gesprochen. Dann komme ich mit meiner Sünde und bekenne sie. Und dann kann aus einem Verfolger ein Nachfolger werden. Wenn ich also merke, dass ich mich umgedreht habe und dass ich in der Gemeinschaft mit dem Feind stehe und damit ein Feind Gottes geworden bin, dann bitte ich Gott um Vergebung. Und was geschieht in diesem Bußakt? Ich wechsle die Stellung. Nicht? Buße ist ja Umkehr. Ich drehe dann dem Feind den Rücken und sage, Herr Jesus, ich will jetzt wieder dir nachfolgen. Und das wollen wir mitnehmen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns nicht einfach in diese Welt hineingestellt und dann gesagt, wir sollen zusehen, wie wir jetzt fertig werden. Sondern du hast uns ganz klar gesagt, was auf uns zukommt. Du hast gesagt, dass wir im Feindesland sind. Du hast gesagt, dass der Fürst dieser Welt der Teufel ist. Und du hast uns gesagt, dass er uns angreifen darf, dass das sogar in deinem Plan eingeschlossen ist. Denn du willst uns prüfen. Du willst unsere Zielstrebigkeit prüfen. Du willst unter Beweis stellen, ob wir dich lieben, ob wir dir gehorchen. Wir danken dir auch für dein Zurechtbringen. Wir danken dir, dass wir da, wo wir versagt haben, umkehren dürfen, um wieder neu dir nachzufolgen. Und wir bitten dich, hilf du uns auf unserem Lebensweg in unserer Nachfolge durch diese Stunde ermutigt worden sein, dir treuer nachzufolgen. Wir danken dir dafür. Amen.